Aristoteles, Politik. Gelesen von Heiner Lenz und Michel Winter.
Wie relevant ist Aristoteles Staatsphilosophie heute? Warum sollten wir uns mit einem 2500 Jahre alten Politikbegriff befassen? Auf den ersten Blick ist das Werk tatsächlich antiquiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Aristoteles hielt die antike Polis für die beste und gerechteste politische Struktur. Die maximal 100.000 Bewohner dieser kleinen und unabhängigen Stadtstaaten verbrachten ihre Tage mit philosophischen Gedanken und politischen Debatten. Die Polis ging mit der Antike unter, und wir wollen sie sicher nicht zurück, denn ihre Privilegien basierten auf unbarmherziger Sklavenarbeit. Und doch ist das Werk Politik bis heute relevant. Zwar mögen uns Aristoteles Antworten nun teils veraltet erscheinen, aber er stellte wichtige und zeitlose Fragen. Wie können wir eine Gesellschaft am besten organisieren? Welche ist die gerechteste Staatsform? Was macht uns Menschen glücklich? Wie fördern wir das Allgemeinwohl statt nur das Wohl des Einzelnen? Diese Blinks erklären Aristoteles zentrale Argumente und führen dich zu den Ursprüngen des modernen Politikbegriffs. Sie zeigen, warum einige dieser Gedanken heute sogar relevanter sind denn je.
Blink Nummer 1. Am Anfang war die Sprache.
Wie sollte ein Staat regiert werden? Was ist gute Politik? Diese Fragen stehen seit knapp 2500 Jahren im Mittelpunkt der politischen Philosophie. Und den Anfang dieser Tradition markierte Aristoteles Staatsphilosophie aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Doch bevor wir über die beste Form gesellschaftlicher Führung sprechen, müssen wir uns mit den Mitgliedern dieser Gesellschaft befassen. Wer sind sie? Und was ist ihre Natur? Die Antworten auf diese Fragen führen uns vor Augen, was Staaten und Regierungen wirklich leisten sollten. Aristoteles war Empiriker. Er glaubte an die Macht der Beobachtung. Wenn wir also die Bedürfnisse eines beliebigen Wesens verstehen wollen, müssen wir zunächst sein Verhalten studieren. Angenommen, du beobachtest, was Honigbienen so treiben, dann stellst du zunächst fest, dass sie Nahrung sammeln. Später findest du heraus, dass sich Bienen längst nicht nur um ihre individuellen Bedürfnisse kümmern, sondern Ressourcen für einen ganzen Staat besorgen, den Bienenstock. In diesem Stock findest du eine Gesellschaft mit klarer Arbeitsteilung. Manche Bienen sind Arbeiterinnen, andere Soldatinnen. Und an ihrer Spitze steht mit der Bienenkönigin sogar eine waschechte Monarchin. Du erkennst, dass Bienen ebenso soziale Wesen sind wie wir. Bienen leben in einem Stock und wir Menschen in einem Staat. Beide sind Kollektivstrukturen, die dem Gemeinwohl ihrer Mitglieder dienen. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied. Auch in der antiken griechischen Polis, dem Stadtstaat nach dem Beispiel Athens, wurde die Arbeit auf Bauern, Soldaten, Handwerker und Herrschende verteilt. Die Pflichterfüllung jeder dieser Klassen diente einem gemeinsamen Ziel, dem Fortbestand der Stadt. Aber die Menschen in diesen Stadtstaaten taten etwas, das Bienen nicht tun. Sie reflektierten und sprachen darüber, wie ihre Gesellschaft organisiert werden sollte. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Warum? Weil wir Menschen im Gegensatz zu allen anderen Tieren etwas besitzen, nämlich Logos, wie es im antiken Griechisch heißt, und sowohl Vernunft als auch Sprache meint. Und diese beiden Fähigkeiten haben weitreichende moralische Implikationen. Nehmen wir an, jemand fügt dir körperliches Leid zu und du möchtest, dass er damit aufhört. Dann käme mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Logos zum Einsatz. Denn um Schmerz auszudrücken, braucht es nur eine Stimme. Schon ein Bellen oder Wimmern genügt. Aber wir Menschen können mit unserer Stimme viel komplexere Botschaften senden. Wir können an die Moral unseres Aggressors appellieren und das Unrecht benennen, das uns widerfährt. Andere Menschen können unsere Argumente Kraft ihrer Vernunft annehmen oder ablehnen und ihr Verhalten entsprechend anpassen.
Somit lautet unsere erste Erkenntnis: Unsere Fähigkeit zu Vernunft und Sprache macht uns Menschen zu sozialen Wesen.
Aristoteles glaubte, dass in der Natur nichts ohne Grund passiert. Der Sinn der Sprachfähigkeit besteht also darin, uns zur Kooperation zu befähigen, dazu moralische Urteile zu bilden und das Leben kollektiv nach unseren Vorstellungen zu gestalten.
Blink Nummer 2. Der Mensch als politisches Tier.
Aristoteles schaltete sich mit seiner Staatsphilosophie in eine jahrhundertealte Debatte ein. Den Streit um das Wesen der Polis. Worum ging es und was war sein Beitrag? Auf der einen Seite zogen die Skeptiker eine klare Linie zwischen Natur und Kultur. Für sie wurde der Mensch frei geboren und die Städte und ihre Gesetze waren künstliche Konstrukte, die dieses freie Wesen in Ketten legten. Ihre Gegner widersprachen. Für sie war das Leben in der Polis ein kostbares Privileg. Die Gesetze waren zwar künstlich, dienten aber einem guten Zweck. Sie bildeten ein nötiges Korrektiv für unsere von Natur aus gefährlichen Instinkte und Gelüste. Doch Aristoteles zufolge befanden sich beide Seiten auf dem Holzweg. Die Polis zähmte nicht unsere angeborene Wildheit und sie negierte auch nicht unsere natürliche Freiheit. Ganz im Gegenteil, sie machte sie erst vollkommen. Denn Aristoteles sah den Menschen als politisches Tier. Er selbst verwendete den Begriff Zoon Politikon, also wortwörtlich Tier der Polis. Mit anderen Worten, Aristoteles hielt die Stadt für unseren natürlichen Habitat. Wir erinnern uns an den zuvor erwähnten Logos. Die Fähigkeit zu Vernunft und Sprache lässt uns zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Das heißt nicht, dass wir von Natur aus gut sind, sondern dass wir gut und tugendhaft werden können. Und das wiederum führt uns zu der Frage, was diese Transformation möglich macht. Für Aristoteles war die Antwort klar: die Polis. Außerhalb der politischen Gemeinschaft ist der Mensch das gefährlichste aller Tiere. Denn mit unserem hohen Intellekt und handwerklichen Geschick sind wir selbst Tigern und Krokodilen überlegen. Und wenn wir diese kognitive Macht zu unlauteren Zwecken nutzen, sind wir zu den schlimmsten Gräueltaten fähig. Aber mit der Entscheidung für das Leben im Stadtstaat bekennen wir uns freiwillig zu einer auf Vernunft und Sprache basierenden Gemeinschaft. Um Gesetze zu formen, müssen wir unsere Vorstellungen rational überdenken und im Austausch mit anderen verhandeln. Welche Art von Leben wollen wir führen und welche Gesetze können dieses Leben schützen? Das müssen wir uns immer wieder fragen und die Antworten darauf schaffen eine gemeinsame moralische Sprache, die das kollektive Interesse der Gemeinschaft abbildet.
Für Aristoteles war die Sache klar. Wir Menschen sind politische Tiere.
Aristoteles hatte seine Ethik bereits in früheren Werken dargelegt. Dort schrieb er, dass der Schlüssel zu einem guten Leben im gemeinsamen Streben nach Gerechtigkeit liegt. Nur eine gerechte Gesellschaft bietet Antworten auf die höchsten Bedürfnisse des Menschen. Und da nur die Polis diese Gesellschaft ermöglicht, ist der Mensch von Natur aus politisch.
Blink Nummer 3. Herrschendes und Beherrschtes.
Aristoteles betrachtete die Polis also als Voraussetzung für ein gutes, tugendhaftes Leben. Aber waren die Stadtstaaten der griechischen Antike wirklich so tugendhaft? Die historischen Beweise sprechen eher gegen diese These. Für die Recherche zu seiner Politik sammelte Aristoteles Daten zu etwa 100 Stadtstaaten. Und es schien, als legte nur einer davon Wert auf Sittlichkeit und Tugend. Athens großer Rivale Sparta. Doch selbst die Spartaner wurden Aristoteles Ansprüchen nicht gerecht. Ja, sie kultivierten militärische Disziplin und waren exzellente und ehrenhafte Krieger. Aber in Friedenszeiten war Sparta genauso korrupt wie alle anderen antiken Stadtstaaten. Nun drängt sich der Verdacht auf, die Tugend könnte doch nicht der primäre Zweck der Polis gewesen sein. Aber Aristoteles wehrte sich gegen diese Ansicht. Für ihn lag der Fehler nicht im System der Polis selbst, sondern in deren mangelhafter Führung. Erklären wir das schrittweise. Aristoteles zufolge gibt es in jeder Form von System von Natur aus herrschende und beherrschte Elemente. Die Akkorde der Musik werden um dominante Noten arrangiert. Wenn diese Noten herrschen, entsteht Harmonie. Wenn nicht, kommt es zu Disharmonie. Dieses Prinzip gilt auch für die zwei Teile des Menschen, den niederen animalischen Teil des Körpers sowie den höheren rationalen Teil des Verstandes, den Aristoteles Seele nannte. Wenn die Seele über den Körper regiert, herrscht Harmonie. Die Vernunft zähmt die animalischen Gelüste. Sie orientiert sich an höheren Zielen und befriedigt die Bedürfnisse des Körpers nur als Mittel, um diese sogenannten Endziele zu erreichen. Die Seele weiß, dass niemand mit leerem Magen zur Weisheit findet. Sie weiß aber auch, dass der Weg zu ihr nicht allein übers Essen und Trinken führt. Somit profitieren beide Teile von der Herrschaft des höheren Elements. Wer sich Kraft seiner Vernunft in Mäßigung und Besonnenheit übt, tut auch etwas für seine körperliche Gesundheit. Und der Bauer sorgt mit der Pflege seiner Tiere auch für sein eigenes Wohl. Wenn jedoch das niedere Element dominiert, herrscht Tyrannei. Die Seele kann sich nicht vom Körper lösen, aber der Körper gibt sich seinen Gelüsten so lange hin, bis der Verstand betäubt ist. Was das nun mit schlechter Politik zu tun hat? Nun, auch die Polis kann von höheren und niederen Elementen regiert werden. Letzteres galt laut Aristoteles für die Stadtstaaten des 4. Jahrhunderts vor Christus. Und in diesem Fall diente die Polis ausschließlich den niederen animalischen Ansprüchen des Menschen.
Mit anderen Worten, wenn ein Stadtstaat nicht nach Tugend strebt, dann nur, weil er schlecht regiert wird.
Um das genauer zu erklären, müssen wir uns mit einem äußerst kontroversen Standpunkt befassen. Aristoteles Verteidigung der Sklavenhaltung.
Link Nummer 4. Natürliche Sklaven.
Lässt sich Sklaverei rechtfertigen? Aus heutiger Sicht klingt diese Frage absurd. Für uns ist Sklaverei ganz offensichtlich ungerecht. Aber in der griechischen Antike vertraten die meisten Menschen mit derselben Vehemenz die exakte Gegenposition. Für sie war Sklaverei ganz offensichtlich gerecht. Warum? Nun, die Sklavenhaltung war damals im gesamten Mittelmeerraum üblich. Und ohne sie hätte das Leben in Stadtstaaten wie Athen völlig anders ausgesehen. Die Athener konnten nur deshalb den lieben langen Tag philosophieren, debattieren oder Dramen verfassen, weil sie sich nicht um die tägliche Instandhaltung und Versorgung der Polis kümmern mussten. Diese Knochenarbeit wurde von Sklaven verrichtet, deren Anzahl jene der freien Bürger um ein Vielfaches überstieg. Daher ist es wenig überraschend, dass Aristoteles die Sklavenhaltung verteidigte. Doch obwohl seine Argumentation auf den ersten Blick eher konventionell klingt, enthält sie auch differenzierte Nuancen. Und wir werden später sehen, dass diese Nuancen eine wichtige Rolle in seiner Argumentation spielen. Zunächst aber klingt seine Haltung schockierend. Aristoteles zufolge waren manche Menschen von Natur aus Sklaven. Was soll das bedeuten? Natürliche Sklaven besäßen keine Vernunft. Sie bräuchten daher einen Halter, der an ihrer Stelle vernünftig denkt. Das führt uns zurück zur Dualität von Seele und Körper. Aristoteles glaubte, Sklaven lebten nur in niederer körperlicher Existenz. Sie könnten daher nur mit ihrem Körper arbeiten, was wiederum die physischen Bedürfnisse ihrer Herren befriedige. Der Sklavenhalter dagegen besitzt Körper und Vernunft. Wenn er herrscht, sorgt er sowohl für sein eigenes Wohl als auch für das des Sklaven. Somit profitiert der Sklave wie das beherrschte Tier von dieser Symbiose. Sie ermöglicht ihm, wenn auch indirekt, Zugang zu einem Leben in Vernunft. Aber wer sollen diese natürlichen Sklaven sein? Wir können Aristoteles zugutehalten, dass er zumindest in einer Hinsicht kritisierte, wie die Sklavenhaltung damals praktiziert wurde. Viele Menschen lebten nämlich nur deshalb unfrei, weil man ihre Eltern nach der Eroberung ihrer Gebiete versklavt hatte. Das hielt Aristoteles für ungerecht. Durch diese Praxis wurden viele Menschen versklavt, die keine natürlichen Sklaven waren und folglich ein Recht auf ein Leben in Freiheit hatten.
So oder so. Für Aristoteles gab es natürliche Argumente für die Sklavenhaltung.
Seine Einwände machten ihn nicht zum Gegner der Sklaverei. Im Gegenteil. Die Sklavenhaltung war für seine Staatsphilosophie so wichtig, dass eine Abschaffung gar nicht in Frage kam.
Link Nummer 5. Die praktische Vernunft der freien Menschen.
Also Butter bei die Fische. Warum verteidigte Aristoteles die Sklavenhaltung? Wir erinnern uns, dass die Sklaverei damals weithin akzeptiert war. Verteidigte Aristoteles sie womöglich nur, um zu einer umfassenden Kritik auszuholen? Wollte er seine Zeitgenossen mit einem sorgfältig begründeten Abgesang schockieren? Die Antwort lautet leider nein. Wahrscheinlicher ist, dass Aristoteles die Unterscheidung zwischen Freien und Unfreien als Grundlage für eine weitere These brauchte. Denn in Wirklichkeit ging es ihm nicht um die Sklavenhaltung, sondern um die Vernunft. Aristoteles zitiert in seiner Politik häufig Platons Politeia, zu Deutsch der Staat. Darin wird ein philosophischer Zeitgenosse von Sokrates erwähnt, der die Vernunft als einfaches Instrument beschreibt. Sie diene genau wie unsere Gliedmaßen dem Zweck, unsere körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Zwar unterscheide sie sich von stumpfer Gewalt, aber sie sei und bleibe ein Werkzeug. Auch ein Winkelmesser sei deutlich komplexer als ein Hammer. Und trotzdem bezeichnen wir beide als Werkzeug. Aristoteles lehnte diese Vorstellung ab. Wenn der Sinn des Lebens einzig in der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse bestünde, ließe sich nicht mehr zwischen freien Bürgern und Sklaven unterscheiden. Denn genau das ist es ja, was den Sklaven für Aristoteles ausmacht. Er nutzt die Vernunft einzig und allein als Werkzeug. Aristoteles ging sogar noch einen Schritt weiter. Alle Menschen jenseits des antiken Griechenlands waren natürliche Sklaven. Egal wie komplex ihre Gesellschaften waren, sie strebten nicht nach dem hohen Ideal der Vernunft. Das klingt zunächst ignorant. Natürliche Sklaven waren doch vermeintlich jene Menschen, die nicht vernünftig denken konnten. Aber Aristoteles musste von den intellektuellen Leistungen nicht griechischer Persönlichkeiten wie Xerxes I. gewusst haben, dem achämenidischen Großkönig und strategischen Drahtzieher der persischen Angriffe auf Griechenland. Außerdem würdigt Aristoteles in anderen Werken die Ägypter für die Erfindung der Mathematik und die Babylonier für ihre ausgezeichnete Kenntnis der Astronomie. Doch all das war Aristoteles nicht genug. Für ihn gab es unterschiedliche Formen von Vernunft. Natürliche Sklaven konnten prächtige Bauwerke errichten, mächtige Heere dirigieren und die Sterne beobachten. Aber das waren technische Fertigkeiten, die für Aristoteles zur theoretischen Vernunft zählten. Sie sagt uns, wie wir etwas zu tun haben, aber nicht, warum wir es tun sollten. Das Gegenstück dazu ist die praktische Vernunft, also jenes Denken, das sich mit dem höchsten und wesentlichen Ziel allen Handelns befasst. Und für Aristoteles bestand der Sinn allen Handelns im Streben nach Tugend.
Wir rekapitulieren. Aristoteles unterschied verschiedene Formen von Vernunft. Und die freien Menschen waren die, die Kraft ihrer Vernunft nach Tugend strebten.
Wir haben gesehen, dass ein solches Leben nur in der Polis möglich war. Außerdem wissen wir nun, wer nach Aristoteles an diesem Leben teilhatte. Freie Menschen mit praktischer Vernunft. Und genau wie die Seele über den Körper herrschte, sollten diese Menschen für das Gemeinwohl des Stadtstaats sorgen.
Blink Nummer 6. Die beste aller verfügbaren Staatsformen.
Jetzt wird's spannend. Wer also soll die Polis regieren? Für Aristoteles war die Antwort einfach: die Tugendhaften. Sie haben bereits praktische Weisheit erlangt und sollen im Sinne des kollektiven Gemeinwohls Gesetze schaffen, die die Tugend fördern. Okay, geben wir also den Tugendhaften die Macht. Aber in welcher Staatsform sollen sie über die Polis herrschen? Hier unterscheidet Aristoteles drei Grundtypen von Regierungen. Wenn es in der Polis eine Person gibt, die allen anderen in Tugend und Einsicht überlegen ist, dann sollte diese Person die Macht haben. Ist es aber eine kleine Gruppe überdurchschnittlich tugendhafter Menschen, sollten sie die Regierung übernehmen. Und wenn alle Bürger als Kollektiv mehr Tugend und Einsicht haben als Einzelne oder Kleingruppen, dann sollte die gesamte Bevölkerung herrschen. Diese letzte Option ist seiner Meinung nach die beste Staatsform. Die Herrschaft einer Person ist die Monarchie. Das Regiment einer kleinen Gruppe heißt Aristokratie und die Mehrheitsherrschaft des Volkes ist die Politie. Wir merken uns, dass diese drei Staatsformen unterschiedliche Mittel für den immer gleichen Zweck verwenden: das Gemeinwohl und das kollektive Streben nach Tugend. Dies sind nach Aristoteles die drei richtigen Staatsverfassungen. Es gibt aber zu jeder dieser drei richtigen Formen eine verfehlte oder entartete Abweichung. Tyrannis, Oligarchie und Demokratie. Sie unterscheiden sich zwar im Aufbau, es herrscht entweder eine Person, eine Gruppe oder die Mehrheit, aber sie alle haben eines gemein. Sie dienen nicht dem Wohl der Allgemeinheit, sondern dem Wohl der Herrschenden. Der Tyrann trachtet nur nach Eigennutz und unterdrückt das Volk. Und die Oligarchen missbrauchen ihre Macht zur Selbstbereicherung und missachten die kollektiven Bedürfnisse. Aber was macht eigentlich die Demokratie zwischen den verfehlten Staatsformen? Bei Aristoteles steht die Demokratie für die Herrschaft einer Mehrheit, die ihre Macht zu Lasten der Tüchtigen und Wohlhabenden nutzt und dabei sowohl den kollektiven Wohlstand als auch die Rechte der Minderheiten gefährdet. Also, welche Staatsform ist die beste? Als eingefleischter Elitärer befürwortet Aristoteles grundsätzlich die Monarchie. Aber er räumt pragmatisch ein, dass es quasi unmöglich ist, eine einzelne Person zu finden, die allen anderen in Einsicht und Tugend überlegen ist. Diese Person wäre schließlich mehr Gott als Mensch. Außerdem kann die Monarchie leicht in die schlimmste Form der schlechten Regierungsformen abgleiten, die Tyrannis. Und weil weise und selbstlose Menschen in der Gruppe mindestens genauso selten sind, scheidet auch die Aristokratie aus. Somit bleibt nur die Politie als geeignetste der drei richtigen Staatsformen.
Wir halten also fest, die Politie ist die beste der richtigen Staatsformen.
Jedoch hat die Politie als Staatsform mit ganz eigenen Herausforderungen zu kämpfen.
Blink Nummer 7. Die Demokratie krankt am Klassenkampf.
Aristoteles liefert einige überzeugende Argumente für die Herrschaft der Mehrheit. Da wäre zunächst die Tatsache, dass ein Bürger allein selten sonderlich tugendhaft ist. Aber in der Mehrheitsherrschaft verbinden sich viele Bürger zu einem einzigen Organismus mit vielen Gliedmaßen und höherem Charakter. Aristoteles vergleicht diese Synergie mit einem Buffet, bei dem jeder sein eigenes Essen mitbringt. Die einzelnen Köche mögen keine kulinarischen Virtuosen sein, aber ihre Kooperation schafft mehr Opulenz und Vielfalt, als sie der beste Gourmet der Welt allein bestellen könnte. Aristoteles hält die Mehrheit auch für moralisch integrer als das Individuum. Ein einzelner Richter lässt sich schließlich viel leichter bestechen als eine ganze Masse. Aber Moment, wenn die Mehrheit zur Tugend fähig ist, warum hält Aristoteles die Demokratie dann für eine verfehlte Staatsform? Nun, weil Demokratien trotz ihrer theoretischen Vorzüge oft sehr instabil sind. Wir haben gesehen, dass die Bürger der Polis eine gemeinsame moralische Sprache finden können, um Recht von Unrecht zu unterscheiden. Aber in demokratischen Stadtstaaten wie dem antiken Athen brachte die soziale Frage die Bürger nicht zusammen, sie entzweite sie. Das lag vor allem an zwei Faktoren. Zum einen hatten alle freien Bürger grundsätzlich dieselben Rechte auf politische Teilhabe. In dieser Hinsicht waren sie gleich. Zum anderen aber besaß eine kleine Gruppe freier Bürger viel mehr Reichtum als die arme Mehrheit. Diesbezüglich herrschte frappierende Ungleichheit. War das nun gerecht oder ungerecht? Aristoteles Gerechtigkeitsbegriff basierte auf der Vorstellung, die Belohnung und Bestrafung eines Menschen sollten sich nach seinem Wert für die Gemeinschaft richten. Daraus folgte eine klare Haltung zur Sklaverei. Die Athener konnten sich leicht darauf einigen, dass Bürger und Sklaven von Natur aus ungleich waren und daher unterschiedliche Rechte hatten. Aber in der Debatte zwischen Reichen und Armen war die Sachlage komplexer. Die Armen drängten auf Gleichberechtigung. Die Gleichheit sollte nicht nur für manche Bereiche des Lebens, sondern für alle gelten, also auch den Wohlstand. Die Reichen forderten das Gegenteil. Da die Athener ungleich reich waren, sollten sie in allen Belangen ungleich sein, also auch unterschiedliche Rechte haben. Mit anderen Worten, die Reichen beanspruchten die politische Macht für die ökonomische Elite. Die Debatte eskalierte zum Flächenbrand. Populäre Meinungsführer versprachen, die Vermögen der Reichen zu besteuern oder gar komplett zu plündern. Die Reichen reagierten, indem sie sich von der Demokratie abwandten und selbst nach der Macht griffen. Und das ließ die arme Mehrheit nur noch wütender auf Gerechtigkeit drängen.
All das führt zu folgender Erkenntnis. Die Demokratie wird durch soziale Klassenkämpfe unterwandert.
Wie durchbricht man diesen Teufelskreis? Was unterscheidet die verfehlte Demokratie von der intakten Politie? Dazu hatte Aristoteles zwei Vorschläge.
Link Nummer 8. Das Gesetz ist unparteiisch.
Aristoteles zufolge handeln weder die Reichen noch die Armen im Interesse der Polis. Warum? Wir erinnern uns an die Dualität von Körper und Seele. Der Körper ist als Herrscher dürftig, weil er die Bedürfnisse der Seele verkennt. Die Seele dagegen nutzt die Vernunft, um für das gemeinsame Wohl von Körper und Seele zu sorgen. Das Problem ist, dass weder Reiche noch Arme dem Gemeinwohl dienen. Beide haben letztlich nur ihr eigenes Wohl im Sinne. Beide folgen ihren eigenen Interessen und missachten das höhere, praktische Gut der Polis. So haben die Reichen ein schier unbändiges Verlangen nach Macht und suchen dieses Bedürfnis auch dann zu stillen, wenn es der Polis schadet. Die Armen wollen sich mit Hilfe der Regierung selbst bereichern, was ebenfalls Konflikte schürt. Und natürlich wollen beide Gruppen verhindern, dass die jeweils andere an die Macht kommt. Aber es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma. Die Begierde korrumpiert die Herrschenden. Die Reichen wollen regieren, um zu regieren, und die Armen eifern nach Macht, um sich materiell zu bereichern. Beide Gruppen missachten das Allgemeinwohl der Polis und keine von beiden strebt nach Gerechtigkeit. So verkommt die Staatsführung für beide zu einem Mittel, dessen einziger Zweck die Selbstaufwertung ist. Wie können wir diese Art von Machtmissbrauch verhindern? Aristoteles Antwort lautet, indem wir so viele Entscheidungen wie möglich durch Gesetze regeln. Er selbst formuliert es so: Dem Gesetz wohnt das Leidenschaftliche nun nicht ein, während jeder Mensch es notwendig in seiner Seele hat. Damit meint er, dass sich Gesetze immer dem Fortschritt verpflichten. Ein Richter lässt sich bestechen, aber Gesetze sind unparteiisch. Sie werden entweder geachtet oder ignoriert. Zugegeben, auch das kann Nachteile haben. Aristoteles berichtet von einem Stadtstaat in der heutigen Türkei, in dem Kläger vor Gericht ihre eigenen Verwandten als Zeugen aufrufen konnten, um Angeklagte des Mordes zu bezichtigen. Aber zum Glück sind solche Gesetze traurige Ausnahmen. In den meisten Fällen halten wir die Prinzipien unserer Vorfahren für gerecht. So bildet das Gesetz eine neutrale Instanz, auf die sich beide Seiten einigen können. Und das wiederum entschärft politische Konflikte. Wir können die Herrschaft politischer Kontrahenten eher akzeptieren, wenn wir wissen, dass ihre Macht durch das Gesetz begrenzt ist. Wir wissen, dass sie unsere Rechte nicht willkürlich missachten oder verletzen können.
Wir halten fest, Gesetze sind unparteiisch und sollten möglichst viele unserer politischen Angelegenheiten regeln.
Im letzten Blink erfahren wir, wer die Polis mit diesen Gesetzen wirklich regieren sollte.
Blink Nummer 9. Es regiere die Mittelschicht.
Okay, wir haben gesehen, dass die Demokratie als Staatsform unvollkommen ist. Wir haben auch gesehen, dass sich ihre Makel durch die Regierung des Gesetzes kompensieren lassen. Aber soll das wirklich alles sein? Besser kriegen wir Politik nicht hin? Doch, Aristoteles zufolge gibt es eine bessere Regierungsform. Die Polis. Wir erinnern uns an den Unterschied zwischen Demokratie und Polis. Im aristotelischen Stadtstaat nutzen die Bürger ihre Macht für das Allgemeinwohl, statt für ihr eigenes Wohl. Aber warum sollte der demokratische Mob im Stadtstaat plötzlich zur Tugend finden? Was ist die geheimnisvolle Zutat der Polis? Die Sollbruchstelle des antiken demokratischen Stadtstaats ist schwer zu kitten, aber leicht zu benennen. Die extreme wirtschaftliche Ungleichheit. Sie erodierte das Fundament der Polis. Die Stadt ist schließlich ein Verbund aus freien Menschen, die sich freiwillig für eine urbane Koexistenz entschieden haben und dafür gemeinsam nach einem guten Leben in Tugend und Gerechtigkeit zu streben. Was aber ist die Voraussetzung hierfür? Dass diese Menschen gleichgestellt sind und einander mit Zuneigung und Respekt begegnen. Doch der Klassenkonflikt zerstört dieses harmonische Verhältnis. Die Reichen sehen keine ebenbürtigen Mitbürger, sondern Untergebene, die nichts als Geringschätzung verdienen. Die Armen dagegen werden vom Neid zerfressen. Kurzum, die Reichen sind zu arrogant und die Armen zu boshaft, um tugendhaft zu sein. Aber wer soll dann die Polis regieren? Aristoteles plädiert in seinen Ausführungen zur Ethik stets für den gesunden Mittelweg zwischen den Extremen. Ein Feigling ist im Kriege nutzlos, aber ein übermütiger Soldat, der blindlings ins Verderben rennt, ist auch nicht besser. Die Tugend der Courage liegt genau zwischen diesen beiden Extremen. Dasselbe gilt für den Bürger der Polis. Auch hier führt der Weg zur Tugend durch die Mitte. Darum finden wir die besten Bürger in der Mittelschicht. Warum? Erstens sind sie frei von der Arroganz der Reichen und dem Neid der Armen. Zweitens sind sie weitestgehend zufrieden mit ihrem Schicksal. Sie hegen keine Ressentiments gegen die Bessergestellten, sind aber auch nicht wohlhabend genug, um die Wut der Armen auf sich zu ziehen. Vor allem aber decken sich ihre Interessen mit denen der Polis. Wenn die Stadt gedeiht, gedeiht auch die Mittelschicht. Darum will sie die Institutionen der Polis schützen. Wenn die Armen oder die Reichen zu mächtig werden, stellt sie sich auf die jeweils andere Seite, um die Balance zu wahren.
Unser Fazit lautet also: Die Mittelschicht ist am besten geeignet, nach der Vernunft zu handeln und die Interessen der Polis zu wahren.
Wenn die Mittelschicht also die Mehrheit der Bürger stellt, dann kann die beste aller Staatsformen florieren, die Polis.
Das war unser Crashkurs Staatsphilosophie zu dem Buch Politik von Aristoteles. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage, wie relevant ist Aristoteles Staatsphilosophie heute? Die Antwort lautet, einige ihrer Kernargumente sind heute sogar relevanter denn je. Aristoteles sah den Menschen als politisches Tier. Wir entfalten unser wahres Potenzial erst dann, wenn wir im Austausch mit anderen Menschen überlegen, wie wir eine gerechte Gemeinschaft formen. Und die beste und gerechteste Form des Miteinanders war die Polis, der antike griechische Stadtstaat. Sie war das natürliche Habitat des kultivierten Menschen. Allerdings basierten die Privilegien dieses guten Lebens auf der Sklavenhaltung. Die freien Bürger der Polis konnten nur deshalb den ganzen langen Tag über Philosophie und Politik reden, weil tausende Unfreie an ihrer Stelle schufteten. Und trotzdem sind viele von Aristoteles' Gedanken erstaunlich modern. Er hielt die demokratische Mehrheitsregierung für die gerechteste Staatsform. Er wusste, dass ihr Zusammenhalt durch soziale Ungleichheit unterwandert wurde. Darum sollte die Macht weder bei den Reichen noch bei den Armen liegen, sondern auf klaren Gesetzen basieren, die die Mitte der Gesellschaft und das Allgemeinwohl stärkten. Wir hoffen, dass wir dir die Kernargumente dieses Klassikers der politischen Philosophie vermitteln konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.